Hi, hier ist wieder das Podcast-UFO.
Das Podcast-UFO? Ist das Podcast-UFO, meinst du? Das ist doch der Comedy-Podcast, der mir jede Woche mein Leben versüßt, oder?
Genau. Als Hörerin des Das Podcast-UFO-Podcasts, DPU, hast du Zugang zum witzigsten und unterhaltsamsten Content der Podcast-Welt. Höre jetzt rein in die allerneueste Folge. Gute Unterhaltung wünschen dir Stefan Tietze und Florentin Will. Viel Spaß!
Hey, hallo, herzlich willkommen zur Folge. Schön, dass ihr da seid. Wie ihr es gerade gehört habt, es sind Stefan Tietze und Florentin Will. Das können wir aber auch selber sagen, ne? Wir wissen ja selber, wie wir heißen. Vielen, vielen Dank an Ildiko, die uns dieses fantastische Intro gesprochen hat. Mal eine andere Richtung, Spoken Word.
Mal eine andere Richtung. Auch, aber auch nicht gereimtes Spoken Word. Also das war wirklich, nee, also die Mindestanforderungen, eine MP3-File, was ja uns geschickt wurde, wurden erfüllt.
Ja.
Und dann habt ihr auch eine Chance, hier gespielt zu werden.
Absolut, als
vielen
richtig,
Dank fürs Intro.
Richtiger Codec, richtig verschlüsselt. Also ich fand's klasse. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und mal gucken, in welche Sphären des Intros uns das noch bringen kann. Also ob irgendwann wirklich mal ein Tier oder also mal so eine Atmosphäre oder mal was Ambient-mäßiges kommt oder sowas in der Richtung. Oder sowas Stomp-mäßiges, wo dann Leute so auf Töpfen trommeln oder sowas in der Richtung.
Oder halt nichts mehr und wir fangen einfach an zu reden, wie das mal 100 Folgen zwischendurch die berühmten 100 Loch-Folgen der Fall war.
Der längste Copyright-Prozess aller Zeiten.
Ja.
Wo wir uns über 100 Folgen lang überlegt haben, ob wir weiterhin ein Intro von Disney verwenden sollen oder lieber nicht.
Wo wir 100 Folgen drüber nachgedacht, über den Satz, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Oder und gleichzeitig auch parallel dazu über den Satz, wo kein Kläger da, kein Richter.
Ja, wo kein Richter, da kein Henker. Wo kein Henker, da kein Problem. So,
ah, ja,
und
ja,
da kann man das Jurastudium abkürzen. Wir hatten diese drei Sentenzen und das BGB. Und mit den beiden Quellen haben wir versucht,
das Wort Sentenz hast du heute zum zweiten Mal benutzt.
Ja.
Und ich glaube, bei Duden, wenn ich bei Duden.de gucke, hat das eine Häufigkeit von 1.
Mhm.
Da denke ich sofort drüber nach, oh, wo hast du das aufgeschnappt und warum benutzt du das heute so?
Ich versuche jeden Tag ein Wort zu benutzen.
Ist Sentenz da.
Heute ist Sentenz. Ich schlage immer mal Duden auf, gucke mir ein Wort an und das versuche ich den Tag zu
wenden. Und du bist schon bei S oder du schlägst es random auf?
Nee, ich schlage random auf natürlich.
Okay.
Nein, ich versuche jeden Tag meinen Wortschatz zu, also größer zu machen.
Ja.
Das ist mir ganz wichtig, damit wir auch vorankommen. Der Podcast soll ja hier nicht rumhängen oder so, sondern wir sollen mal vorankommen auch. Man müsste ja in 300 Folgen mal was schaffen, wenn die Leute immer sagen,
wir haben ein paar Sachen geschafft.
300 Folgen, was habt ihr denn erreicht? Und wir sagen, ja,
ein paar Sachen geschafft. Ein paar Sachen geschafft, wir haben viele Sachen noch nicht geschafft.
Aber wir kommen nicht so richtig voran.
Nee, wir haben viele offene Klammern.
So viele Einser gewürfelt und so. Es ist immer so, jetzt, komm, der nächste Schritt.
Wir haben zu viele Metaphern auf, zu viele Einser gewürfelt und zu viele Klammern auf.
Wie zu viele Klammern offen, ja. Wir haben 16 Klammern offen, ob wir die heute zukriegen.
Aber ich habe gerade darüber nachgedacht, weil ich habe mal einmal irgendwem beim Umzug geholfen und plötzlich kam ein Richter. Also da war auch einfach, ein Familienmitglied war ein Richter.
Ach so,
und
in Robe?
Nicht in Robe, aber in der typischen, in so einer Richterhaftigkeit. Also alles an ihm, Körperhaltung,
Hammer.
Dieser Humor, alles hat gesagt, ich bin Richter.
Okay.
Und dann habe ich über das Sprichwort nachgedacht, wo kein Kläger, da kein Richter. Und dachte mir, was ein Unsinn, jetzt habe ich hier das Problem vor mir stehen.
Oder in dem Fall, wo kein Träger, da kein Richter.
Ja. Nee, wo kein Träger, da ein Richter,
ja,
der sagt, wo ist denn hier der Träger?
Oder, um es mal kritisch zu sagen, wo ein Richter, da kein Träger.
Ja.
Können wir nämlich auch sagen, weil so angepackt hat
also
der nämlich
meine,
nicht.
Ja, ne? Die Pizza war sofort weg, ne? aber das Sofa nicht.
Schön, klar, das Jevers, da macht man sich drei Flaschen auf, aber da mal schön die Teller schleppen, nee, das geht da nicht.
Ja.
Im Namen des Volkes, abgelehnt.
Abgelehnt. Nee, jedenfalls, da habe ich ein bisschen Schiss gehabt. Ich habe wirklich so eine Obrigkeitsangst, muss ich echt sagen.
Ja.
So eine Autoritätsgläubigkeit, Obrigkeitsgläubigkeit.
Vor allem, also wir sind natürlich alle sozialisiert, vor allem mit amerikanischen Dramas, Courtroom-Dramas, wo man das Geschworenengericht hat. Und das versteht jeder Mensch. Da sind 12 Leute, wenn man die überzeugen kann, kommt man frei, wenn nicht, geht man ins Gefängnis. Easy. Dem entgegengesetzt habe ich das deutsche System nicht verstanden. Da gibt es eigentlich nur einen Typen, den Richter, und wenn du den überzeugen kannst, hast du gewonnen.
Nee, das sind noch zwei Chefen, die können ihn auch überstimmen.
Zwei Chefen auch noch.
Ja, ja.
Also es sind einfach nur weniger Geschworene oder was? Und die sind besser ausgebildet?
Nee, die Chefs sind ja auch nicht ausgebildet. Der Richter hat mehr. In Deutschland, wie ich es mir gemerkt habe, ist, die Leute, die die Ahnung haben vom juristischen System, treffen die Entscheidung.
Okay.
In Amerika nicht.
Okay.
In
gerade
Amerika,
die gerade keine Ahnung haben.
Und in Amerika denke ich auch bei jedem Urteil so, ja, Unsinn.
Mhm.
Das sind so, wie ich beim True Crime gucken, haben die jetzt halt sich so entschieden.
Nach der ersten Staffel sich so entschieden, ja, genau. Und dann kommt die zweite. Und
aber wenn jetzt die zweite kommt, dann ging die Berufung.
Es
und
war
so.
Die Eule die ganze
ja,
Zeit.
Ja, genau, dann war es dann doch die Eule.
Ja.
Übrigens hier an der Stelle schon mal ein sehr früher Tipp, machen wir normalerweise am Ende der Folge. Mhm. The Staircase, habe ich damals viel von gesprochen, gibt es diese berühmte Dokumentation drüber auf Netflix, von französischen Filmemachern, davor schon gemacht, weil ich weiß gar nicht, ob die bei Netflix nochmal irgendwie angefasst wurde oder so. Wie dem auch sei, gibt es jetzt eine ganz, ganz tolle Fiction-Serie darüber. Die ist ganz, ganz, ganz fantastisch auf HBO zu schauen. Heißt auch The Staircase.
Oh.
Mit dem wunderbaren Colin Firth, mit Toni Collette. Also ein ganz toller Cast. Michael Stuhlbarg. Irre, irre cool. Und ich will nicht zu viel verraten, aber die Eule kommt auch
ja?
drin vor.
Spielt ja. Colin Firth die Eule?
Colin Firth spricht eine Eule.
Die ganze Firth Zeit. Sings Firth.
Es ist so ein bisschen,
er die Eule.
Es fängt normal an, aber dann wird es irgendwann wie Space Jam. Hast du dann plötzlich so eine animierte Eule da drin.
Offensichtlich Zeichentrick-Eule, ja.
Ja, eine Zeichentrick-Eule da
ja. drin. Finde ich auch viel besser, ehrlich gesagt, als dieses fotorealistische CGI. Einfach mal offensichtlich zeigen, nee, das ist eine Comicfigur.
Ja.
Einfach ist eine gemalte Comicfigur, wie so ein Strichmännchen, dass es einfach klar ist. Dass du gar nicht in dieses Uncanny Valley reinkommst. Ich bin da seit Jahren drin, komm nicht mehr raus.
Du machst seit Jahren Urlaub im Uncanny Valley. Ich finde, es klingt wirklich wie ein toller Urlaub.
Es klingt, ja, gab es doch bestimmt schon irgendeine SpongeBob-Folge, Urlaub im Uncanny Valley oder irgendwie eine Rick and Morty. Das würde eher zu Rick and Morty passen, wo alle so halb realistisch SpongeBob. Sind oder sowas.
Ich finde, SpongeBob wird sehr, sehr krass romantisiert und verklärt.
Oh!
Dieses ganze
oh, Hot Take!
Nee,
ich zieh mich zurück.
Dieses ganze und alle Figuren stellen die was ist die sieben Todsünden dar.
What? So wird SpongeBob rezipiert heute
ja,
in der modernen
ja,
Geisteswissenschaft?
Mit so einem Monokel, ja? Mit so einer tiefsitzenden Brille.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Und mit langen, weißen, gelockten Haaren wird so SpongeBob rezipiert.
Ach, das finde ich interessant, dass das auch in den wirklich literaturwissenschaftlichen Kanon aufgenommen wird. Wenn man so Shakespeare oder sowas heute total ernst genommen wird, war damals vielleicht totaler Trash. So einfach so ja. kompletter Trash, so historische Figuren, Kleopatra und Cäsar, mein Gott, die alte Nudel ja, wieder.
Das Lagerfeuerlied, also es war oh. jetzt auch nicht so, es oh hat Gott. Nicht so in Macbeth gefasst.
Ich habe das so kommen sehen, dass Romeo und Julia sich umbringen.
Ja.
Ich habe wirklich im ersten Akt, das war so vorhersehbar. Ich habe das schon vorhergesehen und heute interpretiert oder sowas. Finde ich gut, dass SpongeBob jetzt auch diesen Schritt gemacht hat.
Vor allem immer, man ist ja sehr, sehr kritisch mit der Gegenwart, ne? Man ist sehr glimpflich mit der Vergangenheit.
Weil wir sie noch ändern können.
Ja, es ist aber interessant, weil jetzt gerade.
Oh, sorry, ich war nicht gerechtfertigt. Ich dachte.
Nee, du bist zu viel.
Ich dachte, das geht in so eine emotionale Richtung. Entschuldigung.
Du bist noch weniger auf dem Tisch.
Sorry, okay, Entschuldigung.
Aber man, diese Marvel-Filme, ne? Ja. Die gerade, das Kino geht vor die Hunde, es gibt keine guten Filme mehr. Stimmt, sehe ich auch so. Aber man redet immer nur so über die Gegenwart. Vor 10 Jahren habe ich ja. auch schon so über die Gegenwart gesprochen. Mittlerweile denke ich mir, ich hätte gerne die Filme von vor 10 Jahren.
Du hörst selten Rant, wo du sagst, Alter, 2003? Da kamen ja nur Scheißfilme raus, oder? Also da war das Kino ja wirklich komplett verhunzt. Also was da für Quatsch kam und alles, ja, war schon ewig vorbei.
2003.
Ja, was war da, King's Speech? Nee, da 2009.
2003 Oscars, also Herr der Ringe, 2 Türme.
Ja, okay, gut, das war natürlich ein cineastischer Stillstand, könnte man natürlich sagen, weil natürlich alle 3 Filme erstmal abgeklappert werden müssen bei den Oscars und so. Da ist natürlich viel Gutes unter den Teppich gefallen, das kann man natürlich schon sagen.
Adrian Brody hat gewonnen für mhm. seine Rolle in The Pianist. The, mhm. The Pianist. The Pianist.
Mhm.
Roman Polanski hat gewonnen, okay, wie ich schwierig gegangen. Nicole Kidman hat gewonnen, guck mal, das war noch was los. Catherine Zeta-Jones für Chicago. Ich meine, das war doch wirklich ein guter Jahrgang. Niemand kann was gegen 2003 sagen.
Nee, das war richtig gut.
Gangs of New York, Chicago, The Hours, Herr der Ringe. Also, gut. Aber verstehst du, was ich meine? Man redet sehr, sehr fies, kritisch mit der Gegenwart. Man ist da sehr, genau, schaut genau hin.
Ja, das stimmt.
Wohingegen SpongeBob jetzt nachhaltig als intellektuelles Meisterwerk.
Weil es übrig geblieben ist im kollektiven Gedächtnis. Ne? Da ist irgendwie das Masopilami-Feld langsam raus, muss
das man
sagen. Muss man
wirklich sagen.
Das Masopilami-Feld langsam, aber sicher aus dem kollektiven
Caillou
Gedächtnis
auch.
Rausgegangen. Caillou, ich habe lange nicht mehr an Caillou gedacht, muss man sagen.
Der kleine Idiot Caillou.
Der kleine Trottel. Warum hat ein Kind eine Glatze? Was ist da los? Aber weiß man es?
Ich weiß
oh, nicht. Oh, ist es nicht Chemotherapie?
Ich glaube, es ist nicht.
Ist es eine modische Entscheidung, sich auch die Augenbrauen abzurasieren?
Ich glaube nicht.
Das
ist noch lieber über SpongeBob.
Zum Thema dumme Vergangenheit.
Sehr gut.
Es kam noch mehr zum Thema, Herr der Ringe ist eigentlich doch komplett bescheuert.
Ah ja.
Und zwar haben wir es ja schon aufgedröselt, dass viele der Herr der Ringe-Namen gar nicht den ursprünglichen Namen haben. Also Frodo Beutlin heißt gar nicht Frodo Beutlin, das ist nur die englische Übersetzung des Originalnamens. Der Originalname ist Maualla Binky. Und jetzt haben die Herr der Ringe-Wissenschaftler festgestellt, nee, die englischen Namen sind auch bescheuert. Also sind alle bescheuert. Möchte mal,
das verstehe
kannst
ich
du
nicht.
Mal vorlesen.
Das verstehe ich jetzt nicht, wie die englischen Namen sind.
Das und zwar die Familie von Bilbo Beutlin.
Heißt, also wer ist Mungo Beutlin? Mungo Beutlin, ältester Sohn von Balbo Beutlin. Jetzt sitzt einfach nur albern. Also, Mungo Beutlin, ältester Sohn von Balbo Beutlin, war ein Hobbit. Nee, da steht noch Hobbit. Des Auenlandes, der in den Jahren 2807 DZ 12. Ja, okay. Ganz viele Jahreszahlen des dritten Zeitalters lebte. Über sein Leben ist nur bekannt, dass er Laura Beutlin, geboren Gruber. geboren Gruber.
Warte, aber es geht noch hier
und mit
weiter.
Ihr fünf Kinder hatte, zu seiner Zeit Oberhaupt der Beutlins war. Die Kinder.
So, die Kinder von Mungo Beutlin und Laura Gruber lauten:
Bungo Beutlin, Belba Beutlin, Longo Beutlin, Linda Beutlin und Bingo Beutlin.
Bingo Beutlin.
Bingo
Schade,
Beutlin.
Dass der nicht die Hauptfigur von der Herr der Ringe geworden ist, sondern Frodo. Schade, dass Bingo Beutlin so selten vorkommt.
Aber Linda Beutlin.
Linda ist auch gut. Laura Beutlin, das ist die Frau einfach normale.
Laura Gruber.
Susanne Beutlin. Sie einfach, die Frauen, das war, hat der Tolkien eigentlich gesagt, komm, die Frauen nennen wir alle so, wie Leute dich kennen.
Aber was ist jetzt da der neueste Twist? Also warum haben
dass
die
jetzt komplett
noch mal andere
sind.
Namen?
Das sind einfach die englischen Namen. Nee, ich dachte nur, weil viele bei Herr der Ringe, Gimli, Legolas, Aragorn, Arathor, Arwen, so. Nee, aber es gibt halt auch Bingo.
Es gibt auch Bingo und Laura und
so. Es gibt einfach Bingo und Belba und Mungo. Also es gibt einfach auch.
Wobei, streng genommen, Mungo, Bulbo und Bingo passen, finde ich, gar nicht so schlecht in Legolas, Arwen und so rein.
Wirklich, Bingo.
Ich hänge mich eher an Laura Gruber auf, ehrlich gesagt.
Du hättest im Kino nicht bei Bingo kurz innegehalten und gesagt, sorry, nochmal.
Doch.
Nochmal, als die Gefährten aufgezählt wurden, Gandalf, Boromir und Bingo. Nochmal? Entschuldigung? Haben wir Untertitel? Können wir die Untertitel anmachen?
Klar, schmeiß ich euch rein. Und dann nimmt er so eine Kelle, macht so Kohle drauf und macht den Untertitel.
So Buchstaben. Ofen. So drei Schaufeln Buchstaben rein.
Und dann so Flammen.
So Projektionsraum, so Rauchschwaden.
Und Untertitelmaschine wurde angeschmissen.
Ja.
Werbung.
Stefan, du erinnerst dich doch, ich habe Anfang des Jahres erzählt, wie unzufrieden ich mit meinem kleinen Finger bin. Der ist so schwach, der kann sich kaum bewegen und deswegen bin ich natürlich direkt am 1. Januar ins Fitnessstudio marschiert.
Ja, na klar.
Dachte, bisschen pumpen, bisschen den Finger entwickeln, so ein bisschen an die Gewichte, an die Maschinen, kein Problem. Das habe ich dann, sag ich mal, 1,5 Mal gemacht und
natürlich.
Jetzt habe ich letztens gesehen, das Abo läuft noch und wird mir jeden Monat abgebucht und kann man das irgendwie wieder zurückkriegen oder so? Oder wie läuft das?
Ich habe den perfekten Vorschlag für dich, denn ich bin selber riesengroßer Fan und es hat wirklich, und ich übertreibe nicht, mein Leben verändert. Finanzguru.
Finanzguru?
Ich darf dir Finanzguru vorstellen, denn damit hast du all deine Finanzen im Blick, alle deine Konten kannst du in diese App hochladen. Du verbindest dich da zum Beispiel mit all deinen Bankkonten und PayPal. Es ist absolut perfekt, denn wir alle kennen das. Wir haben zig Abos inzwischen überall. Spotify, YouTube, was auch immer. Und bei mir war es dann auch ganz häufig so, dass ich manche Kosten schlicht nicht mehr im Blick hatte oder überhaupt wusste, dass ich da irgendwo Abos habe. Mit Finanzguru passiert dir das nicht.
Ja gut, aber mein Problem ist jetzt, ich habe so viel Geld für Fitnessstudios ausgegeben, ich werde mir Finanzguru nicht leisten können.
Aber das ist auch gar kein Problem, denn Finanzguru ist komplett und dauerhaft kostenlos. Diese ganzen Features, von denen ich gerade erzählt habe, die sind einfach in der App schon drin. Aber es gibt auch noch Finanzguru Plus. Und das ist ganz fantastisch, habe ich auch selber, denn da könnt ihr euer Geldmanagement auf ein ganz neues Level heben. Da stehen dir ganz großartige Features zur Verfügung, zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Du hast die Kontrolle über dein ganzes verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang, denn das Ganze checkt, wann du Gehalt bekommst und ob du über deine Verhältnisse hinauslebst. Du kriegst intelligente Budgetvorschläge, die dir ganz genau sagen, wofür du gerade einfach zu viel Geld ausgibst oder was du vielleicht noch brauchen könntest. Denn Versicherungen etc. sind da auch mit drin. Das Ganze würde normalerweise 2,99 € pro Monat kosten, aber Mit dem Code UFO 2024 erhaltet ihr 3 Monate lang kostenlos Finanzguru Plus. Normalerweise sind 7 Tage, wo man das kostenlos testen kann. Mit dem Code UFO 2024 3 Monate lang.
Dafür ladet ihr euch einfach die App runter, verknüpft eure Konten und geht dann im Reiter Mehr auf Gutscheincode einlösen. Und dort könnt ihr dann den Code UFO 2024 2024 einlösen. Das Ganze gilt nur für Neukunden.
Also, benutzt Finanzguru und Finanzguru Plus für eine detaillierte Übersicht über all eure Verträge und Konten und habt eure Finanzen komplett im Blick. Ich kann es nur empfehlen, benutzt es selber und finde es absolut fantastisch. Also viel Spaß mit dem Podcast UFO und einem glücklichen Finanzwelt dank Finanzguru.
Werbung.
Nee, bei Bingo hätte ich auch aufgehorcht. Bei Laura Gruber hätte ich angesagt, so, stopp.
Tolkien, pass auf. Ich glaube, das ist halt auch das Ding, weil der Hobbit ja das Kinderbuch war, wo er gesagt hat, ja, für Kinder, wie heißt es, Bingo, Bolbo, Bibo. Und dann halt der Herr der Ringe, wo es ernster wurde. Aber dann hat man nach diesen ganzen dummen Namen und dann so, ja, dann ist es halt irgendwie Verwandtschaft, die kommen halt da nicht vor, so. Ich glaube auch, dass Frodo als Figur umstritten natürlich auch in der Geschichte des Geschichtenerzählens, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Tolkien konfrontiert worden wäre mit, der ist langweilig, der hat keine eigene Motivation, der macht das nur, weil er da reinrutscht in die Situation, hätte er gesagt, ja, aber er hat keinen peinlichen Namen. Ne? Das war primär der Grund, warum genau er der Held der Geschichte ist, weil, ne, also Bingo ist ein ganz tiefgründiger, interessanter Charakter, Kindheitstraumata und so, der wollte sich beweisen.
Wollt ihr einen, bei dem es mehr Sinn ergeben würde, der auf Abenteuer steht, aber Blob Blob heißt, dann loszieht und lernt, vielleicht wäre er lieber im Auenland geblieben, als diesen langweiligen, passiven, immerhin Frodo.
Frodo ist immerhin ein guter Name, ja. Das kann man sich immerhin merken.
Aber das stimmt schon, ne? Also in der Geschichte des Geschichtenerzählens, wie du gerade so schön formuliert hast, ist die Geschichte von von Frodo Beutlin ein bisschen umstritten. Oder nicht? Weil es ist schon eine merkwürdige Idee.
Ja, vor allem
quasi den einen von, man lernt ja viele Haudegen kennen bei den Hobbits.
Bei den Mittelländern.
Bei den Hobbits.
Mittelerdlingen.
Nee, bei den Hobbits, weil die wollen ja schon auch raus und manche davon wollen Abenteuer bestehen. Meinend Pippin und wie heißt der andere? Marlon. So.
Martin.
Martin Gruber. Der. Ne? Und Sam ist ja in gewisser Weise auch. Ja, klar, gemütlich und so, und ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch eher nicht. Aber ist es nicht doof, quasi den einen, der gar nichts will und auch gar nichts, weil er lernt am Anfang, am Ende, gefährlich, die Last der Welt auf seinen Schultern, klar.
Ja.
Kommt zurück und ist eigentlich immer noch der Ansicht, dass er nicht für Abenteuer gebraucht oder zu haben ist.
Ich glaube, das Ding ist ja, dass die Geschichte darum geht, jeder kann ein Held sein, selbst der nur gemütlich zu Hause sitzen will, so wie der Leser. Sondern jeder kann ein Abenteurer sein. Aber die Geschichte ist auch so inkonsequent, weil sie eigentlich immer nur Frodo so eine Karotte vor die Nase hält. So, ihr müsst nach Bree. Okay, wir gehen nach Bree. Nee, ihr müsst jetzt doch nach Bruchtal. Okay, dann gehen wir jetzt ein Stück weiter nach Bruchtal. Innere Motivation.
Was auch niemand jemals gesagt hat.
Nope.
Okay, gehen wir nach Bruchtal. Okay. Gehen wir zu den Wasserfällen und zu den Elben nach Bruchtal.
Ja, und dann, wenn sie in Bruchtal sein.
Lame. Bruchtal.
Jetzt, wo ihr hier seid, Moment mal, ich habe erst 100 Seiten durch. Das war's schon? Nee. Jetzt müsst ihr noch nach Mordor. Okay.
Gut.
Was jetzt machen? Sind wir schon
im Bruchtal.
Sind wir schon hier. Jetzt gehen wir dahin. So, los geht's. Aber keine innere Motivation.
Nee, keine innere Motivation.
Hauptsache sympathisch.
Aaron Sorkin sagt Intention und Obstacle.
Und Tolkien sagt Obstacle and Obstacle and Obstacle.
Carrot.
And a mountain. There's a mountain. There's a fire demon. And there's so many obstacles.
And there's so many stupid may I add, there are also so many stupid names I can come up with. Wohingegen Aaron Sorkin sagt, Namen sind das Schwierigste, um sich das auszudenken. Und sagt deswegen, er geht dann so alte College-Football-Teams.
Ja, und seine Hauptfigur heißt dann Mark Zuckerberg oder was? Wow.
Ja, genau, habe ich auch gedacht.
Da hat er sich richtig angestrengt.
Wow, was ein dusseliger Name, habe ich gedacht.
Aaron Sorkin hat den Film The Social Network geschrieben. Zum Beispiel. Regie führte David Fincher.
Fincher. Er hat aber auch tolle Serien wie The Newsroom oder West Wing geschrieben. West Wing. Tolle Serien.
Bisschen kannst du dich noch an diese herrliche House of Cards-Zeit erinnern, als wir alle so gesprochen haben? Als wir immer nur West Wing. What?
Ja.
What do you want of me?
wenn ich Englisch-Muttersprachler gewesen wäre, zu der Zeit von House of Cards, unausstehlich.
Ja.
Ich würde dann auch so sprechen.
Whip.
Will man ja nicht.
Cool. He's the Parliament Whip.
Immer noch übrigens fantastisch, dass dieser eine Family Guy Gag funktioniert, wo Stewie immer cool whip sagt.
Ja, 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 Schlagsahne.
Und sagt, say ja. whip, ja, whip, ja, say ja. cool whip, cool whip. Und mit dem gleichen deutschen Wort Schlagsahne, Schlachtsahne funktioniert es auch. Das ist ja unglaublich. Oh. Das ist ja unglaublich.
Oh, gute deutsche Übersetzungen sind das Schönste, was es gibt, wenn es so genau reinfällt. Wenn es so perfekt ist.
Aber es fällt ja dem Übersetzer, der Übersetzerin in den Schoß.
Ja, ja.
Da ist dann keine Eigenleistung, musste vollbracht werden.
Ja, ich habe letztens habe ich extra nochmal die Serie aufgerufen, Arrested Development, wo es ja eine Figur gibt, die heißt Lucille. Und dann gibt es eine Szene in der Serie, als jemand ins Meer geht und jemand anders möchte ihn warnen, dass ein Seehund außer Kontrolle ist und ruft, Lucille. Und er sagt, Lucille, seine Mutter heißt Lucille. So, legendäre Szene. Und da kam ich nicht umhin, dann doch noch mal in die Köpfe der Übersetzer hineinzuschauen, die sich dachten, Seehund, Rob.
Vor allem, der Name Lucille war ja vor dem Auftauchen des Gags bekannt.
Ja.
Ist ja nicht so, dass dann da steht, wenn man dann das Drehbuch bekommt, Lucille Sternchen in Staffel 4, Folge 8, muss es irgendwie als Wortspiel passen.
Ja, genau. Nennst du jetzt schon Robby Rob?
Ja, nennst du jetzt schon wütende Robbe.
Ja.
Sonst macht das hinten gar keinen Sinn mehr. Und das ist ja auch spannend, dass man ja quasi mit den Drehbüchern gehen muss. Und jetzt heißt sie schon mal Lucille im Deutschen.
Ja.
Und dann?
Und dann habe ich wirklich die komplette Staffel nochmal auf Deutsch geguckt, bis zu diesem Punkt, um einfach wirklich nur diesen Moment der Irritation und Verzweiflung mitzuerleben, als die Figur dann schreit, Gefahr, Gefahr. Also man hat aufgegeben vor dieser Aufgabe. Zu Recht, würde ich sagen. Ich möchte niemandem was ankreiden, wer auch immer da die Feder geschwungen hat. Es ist unübersetzbar, leider.
Gefahr, Gefahr?
Ja, was soll man denn machen? Der muss ja irgendwas rufen. Der kann ja nicht die Lippen bewegen und dann einfach mehr.
Naja, wer hätte ja rufen können? Na naja, gut, Gefahr, Gefahr ist schon ein bisschen irritierend, ne? Also schon, ist es auch irgendwie lustig, weil natürlich niemand stellt sich an den Strand und ruft Gefahr, Gefahr.
Ja.
Sondern man würde ja eher sagen, was es ist.
Ich glaube auch, dass ich irgendeinen Gag übersehen habe. Vielleicht ist da irgendein Gag, ich habe ihn nicht gesehen.
Ja, das ist schwierig, aber interessant. Das sollten wir immer noch machen, eine Folge mit einem Übersetzer.
Oh ja, das finde ich richtig gut.
Ja.
Das finde ich richtig gut. Und dann überlegen wir uns richtig schwere Sätze auf Englisch mit richtig schweren Wortspielen und gucken, ob die Person das dann übersetzen kann oder nicht.
On the fly, ja.
On the fly.
Oder
fliegend. Fliegende Übersetzung.
Fliegende
Übersetzung. Fliegender Start. Geht.
Oder ihr schickt uns eure Lieblingsgags auf dem Englischen, eure lieblingsunübersetzbaren Gags.
Mhm.
Wir hatten ja auch schon ein paar hier. Jack Sparrow,
ja.
I'd rather be stoned. Lucille und genau, deswegen wäre mal spannend. Schickt uns eure Lieblingsgags aus dem Englischen, die im Deutschen nicht funktionieren. Und wir sagen hier dann on the fly dem Übersetzer, der Übersetzerin, diese Gags und der muss übersetzen.
Vielleicht kriegen wir Frank Schacht. Frank Schacht, der Übersetzer von Ocean's 11, der immer noch das Geheimnis in sich trägt, was zur Hölle mit Gummibärchen in der Minibar gemeint war. Wenn wir ihn da vielleicht aufkratzen, wenn wir ihn aufhacken, dann kriegen wir das vielleicht raus aus seinem Kopf. Das ist ja da drin, das Wissen. Das ist ja so frustrierend.
Ich habe mal gelernt, wenn man Leuten was zu essen, zu trinken gibt, dann erzählen sie mehr. Das ist ja der alte Trick.
Was?
Dass man
egal was?
Ja, generell. Die öffnen sich mehr und erzählen dann mehr.
Was auch Saures vielleicht, oder? Es gibt doch diese Talkshow mit den ganz scharfen Wings, wo die Leute dann so wahnsinnig werden irgendwann, dass sie alles erzählen und ihre Adresse nennen. Und alles und ihre Kontonummer und PIN-Nummer und so.
Hot Ones.
Weil sie einfach so am Ende sind wegen dieser Schärfe.
Meinst du, das ist auch gemein,
das ist Folter.
Hot Ones heißt das. Aber mein Gehirn hat das immer falsch gelesen, weil das Logo ist gelb-rot. Bisschen wie die spanische Flagge. Deswegen habe ich immer Hot Ones gelesen. Hot Ones und ich irgendwann so, ach, Hot Ones. Kann jeder diese kurzen
Hot Ones,
aber diese kurzen Momente des Enttäuschtseins über sich hat man ja manchmal.
Ja.
Wo man dann so vor dem Laptop sitzt und irgendwie sich so ein Brötchen reinschiebt und dann nebenbei Hot Ones guckt und denkt, ach, Hot Ones.
Ist doch nicht cool.
Aber man will es auch nicht laut.
Schaltet's ab.
Ja, aber hier ist dieser Hass auf sich selbst. Ach, scheiße.
Ja, ja. Gott, ey. Zum Glück hast du es doch nicht Leuten empfohlen.
Ja, genau.
Du müsst diese Sendung sehen, Hot Ones. Das ist so gut. Du meinst Hot Ones? Ja, wie damals, nein, als ich allen Leuten Tup empfohlen habe und dann korrigiert wurde, nein, es heißt 7-Up.
Das wusste ich. Tup.
Tup.
Aber war ein Tipp, heißer Tipp für dich.
Das war ein richtig. Leute, wenn ihr Sprite mögt.
Okay. Okay.
Und diesen herrlichen Zitronengeschmack. Das glaube ich. Diese erfrischende Süße. Dieses prickelnde Gefühl auf dem Mund. Probiert mal Tup.
Es schmeckt ähnlich.
Es ist
nicht besser.
Es ist exakt das Gleiche. Ich meine, es sind Zitronen. Was soll man da machen? Es sind einfach Zitronen. Ja. Ich meine, es ist Zitrone, Zucker, Wasser.
Und Kohlensäure.
Viel mehr passiert da nicht.
Yeah. Nee, du hast es mir empfohlen. Ich weiß nicht,
ja,
warum du das so zurückruderst.
Und weißt du, was auch geil damit ist? Diese Cracker.
Okay.
Oh, wir haben das, glaube ich, schon mal erzählt. Weil jetzt der Gag 7-Uck, das
Der Tuck.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben das schon mal exakt so erzählt. In Folge 4 oder so.
Ja, das kann gut
aber die
sein.
Hören ja nicht alle Leute.
Ist nee, okay. Nee. Ich denke mir jetzt auch, manchmal sollte man für alte Folgen, weil das wird ja auch gemacht, neue Bands. Bands legen ja alte Alben auf, nochmal neu.
Okay.
So remastered. Und
bessere
ich würde behaupten, wir sind ja jetzt besser vom Mikro als vor 5 Jahren. Mhm. Weiß ich nicht. Ne? Vielleicht sollten wir jetzt nochmal alte
das
Folgen.
Das abschreiben und nochmal neu einsprechen.
Genau, ja. Ja, wirklich.
Ja, okay.
Weil wir haben jetzt auch bessere Soundqualität.
Und es gibt mittlerweile auch gute Software, die das dann einfach transkribieren kann. Dann können wir das alles direkt wieder einspielen.
Du hattest mal deine nasale Phase, wo du ein bisschen nasal gesprochen hast.
Ja.
Ja. Ja. Das war richtig.
Das können wir wiederholen.
Das war nicht nasal, ich war übergewichtig. Ich hatte viel Fett, vor allem in der Nase. Das ist so meine
Hast eine dickere Nase.
Das ist so meine Hauptproblemzone. So, da gehe ich ins Gym und sage dann, ja, ich würde gerne nur an der Nase
Woran wollen Sie
abnehmen.
Arbeiten? Wollen Sie ein bisschen athletischer werden? Wollen Sie ein bisschen abnehmen?
Und dann haben die diese ganz kleinen Hanteln. Die legen sie mir auf die Nase, wie so eine ganz kleine Brille, aber es ist so ein Gewicht. Ja. Und dann muss ich nur mit der Nase hoch und runter die ganze
Kannst du mit
der
Nasenflügeln so machen? Nee, offensichtlich nicht
wirklich.
Weil ich kann die so auseinander machen.
Aber ist da ein Muskel dahinter? Also könntest du das jetzt trainieren, wenn man dir so eine Klammer um die Nase gibt, dass du die so aufdrückst?
Ja, genau. Oder ich könnte mich auf die Seite legen, dann legst du da ein kleines Gewicht drauf und dann muss ich sie immer hoch machen. Das geht schon. Ja, ja.
Ja, viele Leute sagen ja über dich, du hättest wenig Ausdruck im Gesicht. Also du wärst recht schlapp im Gesicht, also wenig Spannung.
Okay.
Und man kann Emotionen nicht so gut ablesen bei dir.
Okay.
Das heißt, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, deine Gesichtsmuskulatur so ein bisschen zu stärken. Es gab für Nintendo DS, glaube ich, auch mal so ein Spiel, wo man Gesichtsmuskulatur, weil die hatten ja so einen riesen Erfolg mit Dr. Kawasashi.
Das war Dr. Kawashimas
Brain Training.
Brain Training.
Genau, und dann dachten die sich, fuck, was kann man noch trainieren? Wie wär's mit dem Gesicht? Und dann war es wirklich so ein Spiel, wo du machen musstest, du musstest lächeln und Gehirn und Stirn runzeln, Augen auf und Augen zu, einfach um dein Gesicht zu trainieren. Und am Ende hattest du ein richtig muskulöses Gesicht, wo du so einen richtigen Wangenbizeps einfach hast, den du so immer anspannen kannst.
Aber ist das wirklich so? Sind das auch Muskeln, die man trainieren kann und größer machen kann?
Klar, kannst jeden Muskel trainieren. Wie du willst. Überhaupt
Warum sagst du das mit diesem Lächeln? Mit diesem Lächeln, so als ob du mir gleich so eine blaue Stefan, und eine rote Pille gibst. Und
du kannst jeden Muskel trainieren. Jeden.
Gut, das weiß ich nicht genau, was.
Egal an welcher Körperstelle. Jeder Muskel.
Okay.
Okay?
Entschuldige mich.
Okay.
Ich bin kurz,
wir verstehen uns?
Ja, ich bin kurz wir raus. Verstehen uns? Stündchen, dann komme ich wieder.
Ich habe die stärkste Niere der Welt. Das ist kein Muskel. Schön Gewichte drauf. Alles Muskeln. Kannst du alles trainieren, kannst du alles lernen.
Nieren habe ich auch nicht verstanden.
Mal zwei.
Ja, das ist eher
Warum nicht
so.
Zwei Herzen? Also mal als Idee. Weil ist auch wichtig. Ne?
Alles, was in der Mitte liegt, gibt's. Alles, was symmetrisch ist, nee. Alles, was in der Mitte liegt, gibt's einmal, den Rest gibt's zweimal. Außer das Herz. Das ist einfach nur links. Aber alles, was auf der Mitte liegt, existiert einmal. Ein Gehirn, eine Nase, ein Mund, ein Kinn. Aber alles, was neben der Mittelachse liegt, gibt es zweimal.
Mhm.
So wirklich wie einmal durchgeschnitten.
Damit man den Menschen einmal so in der Mitte zusammenklappen könnte, wenn es notwendig wäre, könnte man den einmal zusammenklappen.
Ja, damit man mit diesem Rorschach-Test, damit es einfacher
Stimmt.
ist,
ja.
den zu zeigen.
Es ist alles symmetrisch.
Es ist einfach Copy-Paste. Man hat einfach die Hälfte gemacht, dann haben die keine Zeit mehr gehabt, dann haben wir überlegt, ja komm, dann machen wir die andere Hälfte nochmal. Außer beim Herz quasi, das ist halt links. Das ist ein bisschen merkwürdig.
Ja,
das
ja.
müsste ja eigentlich in der Mitte sein. Aber wandert es nicht langsam in die Mitte?
Du, ich weiß es nicht. Es kommt drauf an, wenn du dich ganz schnell um die eigene Achse drehst, dann wandert das Herz ja weiter nach außen. Zentripetalkräfte, wissen wir.
Wissen wir alles.
Das heißt, je weniger man sich dreht, desto mehr kann das Herz sich nach innen arbeiten.
Hast du da die These aufgestellt, dass wir uns alle zu doll im Kreis gedreht haben und deswegen das Herz nach links außen gerutscht
ist? Es gab eine Geschichte des Menschen, mal eine 20.000-Jahr-Phase, wo die Menschen sich wahnsinnig schnell gedreht haben.
Nervig.
Weil die Erde ganz klein Und deswegen haben sich alle so schnell gedreht. Pass auf. Die Menschen haben mehr an den Polen gelebt und deswegen haben sie sich durch die Erde mehr um sich selber gedreht. Ja, als wenn du außen stehst und eher beim Karussell außen bist. Und
das Herbst ist nach links gerutscht. Ja,
das nach außen.
Okay.
Also, ja. Warum nicht? Kannst du alles erklären, ja. Stefan. Wenn du Fragen hast, gerne. Wenn du Fragen hast, wende dich gerne an mich. Kannst du mir gerne, auch privat oder so per Nachricht oder so, schick mir gerne, falls irgendwas offen ist.
Soll ich dir mehr Sachen schicken, privat?
Frag mich gerne Sachen. Ich hab oft Zeit.
Ja?
Also so ist es nicht.
Okay.
So ist es nicht.
Ja? Wir haben letztes Mal besprochen über Enten. Und Enten an blöden Orten. Und wir haben vielen Dank. Weil ist es wirklich so, als würde mittlerweile die Community aus einer Stimme sprechen? Mhm. Weil wir kriegen dann, weiß nicht, wie oft ich dieses Video geschickt bekomme.
Ja, es war demokratisch eindeutig, das kann man sagen.
Ein Video, wo eine Ente in einem Freizeitpark gelebt hat. Und im Freizeitpark ist, glaube ich, der blödeste Ort für Enten. Egal.
Es ist kein Ort für Enten.
Nein.
Nicht für Enten gemacht.
Aber ganz natürlich menschlicher Ort. Lädt es Enten ein, weil viele Wasserflächen.
Viel Pommes auf dem Boden.
Pommes auf dem Boden, viel zu essen, viel los, viel zu gucken, viel Menschen beobachten. Schön. Mhm. So, und Problem ist aber, dass die halt dann da sich hinsetzen auf kleine fontänenartige Fontänen, Enten.
Mhm.
Und
Springborn, ja.
Denken dann, dass sie da gut erstmal ein Stündchen sitzen können. Mhm. Ohne zu wissen, dass im Freizeitpark natürlich alles ein bisschen auf den Effekt, auf die Überraschung ausgelegt ist und große Fontänen aus dem Boden springen, Springbrunnen und Enten in die Luft geworfen werden, um dann wieder woanders zu landen.
Es ist ein grandioses Video. Es ist ein Video, du siehst eine Ente, die ist tiefenentspannt, wirklich so. Manchmal, ich weiß gar nicht, mag ich das Brot im Wasser lieber? Und schießt einfach 30 Meter in die Luft. So schnell, dass selbst die Fluginstinkte der Ente nicht klarkommen und sie einfach runterfällt, einfach auf den Boden.
Ja, aber das finde ich schon spannend, weil was für ein entenfeindlicher Ort ist eigentlich Freizeitpark.
Aber ich glaube, Enten haben auch keinen guten Bezug zu Wasser, weil manchmal ist es gefroren, hart, manchmal schießt es, manchmal kommt es von oben. Die checken das ja nicht, denken sich, was ist denn das für
ein... Also ein Element, zu dem wir uns hingezogen fühlen, magisch, ist auch irgendwie ein bisschen das Wechselseitigste.
Kein Vertrauen einfach, kein Vertrauen.
Es mal
funktioniert nicht. Wohingegen Vögel und Luft, easy. Passiert nichts. Manchmal ist Wind.
Ja, gut.
Ist ja kein Problem. Ja.
Manchmal ist Regen.
Gut, Windhose, ja. Zyklon.
Aber Enten müssen sich immer denken, manchmal kommt Wasser von oben, aus dem weiten Nirvana kommt von oben Wasser. Manchmal ist es hart, da ist es nicht mehr flüssig.
Ja.
Manchmal ist es zu kalt, manchmal ist es zu warm, manchmal schmeißt es mich ins All. Ich liebe Wasser, aber ich hasse es.
Manchmal schmeckt es nach Zitrone, manchmal nicht. Also was denn jetzt?
Manchmal ist es veralt, manchmal sind da Fische drin, manchmal nicht. Manchmal nach Chlor, manchmal nicht. Was ist hier los mit diesem Element, was ich liebe?
Was ist es?
Ich will mal so eine Poetry Slam in der Ente erleben, die über ihre Liebe-Hass-Beziehung zu Wasser spricht.
Ey, das ist gar kein schlechtes Format. Poetry Slam für Tiere. So, dann jeder ist ein Tier und muss dann aus der Perspektive des Tiers. Hatten wir, glaube ich, auch mal, wir hatten bei Gute Arbeit, glaube ich, hatten wir Tier-Stand-Up.
Ja, wollten wir mal machen.
Stand-Up Schnecke, glaube ich, wollten wir machen oder sowas.
Ja, wir wollten verschiedenen Tieren Stand-Up aus ihrer Sicht geben, was eigentlich nicht nach wie vor eine gute Idee ist, finde ich, weil es gibt eine Art, eine Perspektive, nämlich die des Menschen auf der Stand-Up-Bühne und das wäre natürlich schon spannend.
Dass die Schnecke dann so, kennt ihr das, wenn da vor euch eine andere Schnecke ist und ihr euch denkt, Mensch, mach voran, du, und du dir immer denkst, soll ich jetzt überholen oder nicht, und dann denkst du dir, okay, komm, dann überhole ich jetzt.
Und merkst dann, auf halber Strecke
später bin ich direkt neben ihm und dann gibt er Gas und du denkst dir, was soll das denn jetzt?
Ja.
Und die Schnecken so ganz langsam. Mit den Augen so gegeneinander.
Ja, die Augen gegeneinander. Viele kommen erst während des Konzerts an.
Aber so eine Schleimspur ist schon ungünstig, oder?
Sind Schnecken schneller, die hinter anderen Schnecken?
So. Gibt's einen Windschatten?
Nee.
Gibt's einen Schleimschatten?
Schleimschatten meine ich.
Ja, genau. Auf dem Schleim des anderen. Also kann man dann die Schleimproduktion kurzzeitig pausieren?
Ah, Schleimsparen.
Und die Schleim des anderen nutzen?
Schleimsparen.
Oder nicht? Oder ist es dann so saurutschig? Die Schnecke und so, wow! Einfach so völlig außer Kontrolle.
Das Gute ist, dass.
Dreht sich so wie so ein Formel-1-Wagen. So, wow.
Driftet. Oh, Florentin schaut Drive to Survive.
Ah, ich liebe es.
Florentin erzählt von Formel 1.
Starke Motoren, viel PS, Gummi auf Asphalt. Ich liebe es.
Und Drama, Drama, Drama. Ist ja die beste Idee aller Zeiten, zwei Leute in ein Team zu packen.
Ja.
Weil dann hast du ja immer Drama, weil du zwei Leute mit dem gleichen Auto, gleichen Motor hast,
ja,
die sich immer messen und natürlich mögen sich die vor anderen, weil sie immer noch ein Team sind. Aber eigentlich ist da der meiste Hass. Ist ja fantastisch.
Ja.
Das sollte man in sehr vielen Sportarten haben. Die sind so eigentlich Einzelsportarten, aber du bist halt mit einem Hengst da irgendwie dann drin.
Drive to Survive ist eine Formel-1-Doku auf Netflix, super gut. Und ich denke, diese Doku ist auch echt super gemacht und man lernt auch die Leute immer mehr kennen, Staffel für Staffel, weil es ist ja immer das Gleiche. Und das ist echt toll. Und ich wünsche mir so eine Doku für jede Sportart der Welt.
Ja.
Weil ich habe keine Ahnung von Formel 1, interessiert mich eigentlich auch nicht. Aber durch diese Doku, durch dieses Drama, kommt man irgendwie total rein.
Ja.
Und ich will das für Cricket, ich will das für Snooker, ich will das für Polo, ich will das für Wasserball, ich will das für Schach, ich will das für alles, für jede Sportart der Welt.
Ja.
Weil ich glaube, jede Sportart ist cool, wenn man mal drin ist, wenn man mal reinkommt in die Sache. Und,
ja, was heißt, es ist immer ein seltsames Leben.
Ja.
Leistungssport ist immer ein bisschen weird.
Ja.
Weil du natürlich dein ganzes Leben auf ein Spiel fokussierst, ist natürlich immer wahnsinnig seltsam und da liegt natürlich auch so eine Faszination drin, weil da so eine künstliche Fallhöhe irgendwie entstanden ist.
Ja, das checke ich auch immer noch nicht bei Formel 1, wann die denn wirklich üben. Also, weil, ich meine, die fahren ja auf den Strecken, da ist dann halt eine Strecke irgendwie in Abu Dhabi. Und da kannst du ja nicht einfach dann hin und sagen, ja, ich drehe jetzt hier mal ein paar Runden, wenn du auf der anderen Seite der Welt bist.
Im Sim.
So, das heißt, du hast dann irgendwelche Sims, weil das Tolle ist, wenn du keine Ahnung von Formel 1 hast, wie ich, und du schaust diese Serie, dann alles, was du siehst am Training, ist, dass die so Tennisbälle hoch und runter werfen.
Ja, und Reaktionstest.
Reaktionstest.
Ja.
So ein Tennisball gegen die Wand und den dann fangen. Und ich denke mir so,
Ich bin der beste Formel-1-Fahrer.
Oder dann hat der Trainer so Tennisbälle links und rechts in der Hand und lässt einen fallen und dann muss man den ganz schnell packen,
ja,
so Reaktionsspiele. Und man denkt sich, setzt euch doch mal ins Auto rein. Also versucht doch, hilft es nicht mehr. Aber ich habe keine Ahnung, wie es läuft. Aber es ist toll.
Spiel Playstation.
Am Ende fahren die dann noch gut.
Stell euch eine Playstation auf.
Ja, das denke ich mir auch. Sind die dann im Playstation auch die Besten der Welt?
Nee.
Oder nicht? Da gibt es auch so Hardcore-Freaks, die dann den ganzen Tag Playstation spielen.
Ja, kann ich nur den Twitch-Channel von Lando Norris ans Herz legen, der sehr viel twitcht und da auch immer wieder verliert, aber auch mit seinem Team, die deshalb auch aus Profis bestand, das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat in so einem Race-Sim. Der spielt schon auch sehr gut. Aber um deine Frage zu beantworten, die haben Simulatoren. Die werden aber nie gezeigt, weil das so ein bisschen auch immer so die Herzstücke der Formel-1-Teams sind, was die für Simulatoren haben und benutzen und wie die funktionieren. Und die haben richtig, richtig, richtig gute realitätsnahe Simulatoren, die ja wo genau deren Sitz nachgestellt ist und deren Position im Auto.
Und die darf man aber nicht selber spielen. Also da darf ich mich, also die kann man nicht auf der Playstation rausbringen.
Ich glaube, es gibt alte Simulatoren, die inzwischen ja komplett überholt sind. Die kannst du, da kannst du dir mal einen Tag, können wir uns nochmal mieten.
Geil.
Und dann fahren wir mal schön Formel 1 in einem Simulator.
Ja, meine These ist ja immer, Sportdokus sind dann interessant, wenn es eine Kommunikation gibt. Also wenn Leute während dem Spiel miteinander reden können.
Ja.
Das ist zum Beispiel auch bei Dota cool, weil Dota spielt zu 5 gegen 5 und die Teams reden die ganze Zeit miteinander.
Aber wird das bei der Übertragung
bei der Übertragung nicht.
Das ist ja bei Formel 1 das Beste.
Genau. Dass du das, und vor allem in der Doku kannst du dann sagen, weil es ist immer so, ja, wie fühlen die sich, woran denken die? Und die sprechen ja die ganze Zeit und das ist halt super cool.
Aber die
cool,
beschweren sich eigentlich
weil
nur.
Weil du in den Kopf gucken kannst. Wohingegen ist, wenn du eine Doku über Tennis machst, der Tennisspieler wärmt ein Spiel, ich meine, der sagt ja nichts. Der sagt ab und zu, sorry, mir ist der Schläger runtergefallen. Verdammt. Aber es gibt keine Kommunikation. Deswegen glaube ich, sind Teamsports da interessanter für Dokus, weil du eine Kommunikation hast, auf die du zugreifen kannst.
Also, hat sich mal ein Tennisspieler versprochen beim Fluchen?
Ja.
Das finde ich lustig. Das finde ich das Lustigste. Weil, was passiert mir auch ständig? Wenn man dann beim Autofahren oder so, oder keine Ahnung, man regt sich mal irgendwie zu Hause alleine auf über etwas und dann verspricht man sich aber währenddessen oder so, oder man ist dann doch nicht so cool, wie man sich eigentlich gerade laut beschweren wollte.
Ja.
Und das denke ich mir, wenn du dann in so einem Wimbledon-Arena bist und sagst dann so, verdammte Hacke, aber versprichst dich dann dabei oder sagst was total peinlich ist oder so.
Ja. Es gibt einen ganz, ganz tollen Clip, den man bestimmt findet, weil es ist ja verboten, dass du als Tennisspieler deinen Schläger kaputt machst, Racket Abuse.
Ja.
Und dann gibt es so ein Video, wo die halt mit voller Wucht ihren Schläger auf den Boden hauen aus Wut. Und dann kriegen die diese Strafe. Und dann sagen die, I just dropped it. It slipped out of my hand.
Immer dazwischen geschnitten dann die Wiederholung, wie er den ja, wütend mit auf den
fünfmal ja. einfach gegen die Wand donnert. Oder ja. auch jemand wirft so eine Wasserflasche gegen die Wand. Und er so, I was trying to drink and it slipped out of my hand.
It slipped out of my hand. Ja. Und die Schiedsrichter auch so.
Yeah. We got this on camera. Yeah.
Also, he's 20,000 people watching us.
Schauen Millionen Menschen zu. Yeah. Großartig. Wie Leute einfach dieses dumme, kindliche, instinkthafte Lügen, das ist so tief drin, einfach wenn du erwischt wirst. Nee, war ich nicht. Nee, ist mir nur aus der Hand gefallen. Jeder hat's gesehen. Wir können es uns in Zeitlupe nochmal angucken.
Ist jetzt auch große Diskussion über den Dresscode bei Wimbledon, weil da kam ja jemand mit seinen Air Jordans, mit seinen roten Air Jordans auf den Platz gelaufen. Und man soll bei Wimbledon nur weiß tragen. Weiße Schuhe, weiße Hosen, weißes Shirt, weißes Haarband.
Weiße. Der wollte sich verstecken auf dem roten Platz.
Der ist dass man die Füße grün nicht sieht. Bei Wimbledon.
Ach so.
Aber ja.
Okay.
Uff. Ich wollte nur kurz, wenn ich die Wahl habe hier im Podcast zwischen Gag und ich weiß mal was, dann natürlich nehme ich das, ich weiß ja. mal einmal was.
Ich verstehe es.
Und genau, da gab es Ärger ein bisschen auf der Pressekonferenz und dann war ein so ein pedantischer Journalist, wollte mal wissen, also gelten die Regeln für sie nicht oder warum haben sie das so? Und er hat gesagt, und da kommst du auch nicht raus, weil aber auch er hat diesen kindlichen Instinkt nicht ablegen können zu sagen, nö, ich habe es einfach getragen, weil ich das jetzt wollte. Dann war es immer so ein, nee, die Regeln gelten für jeden, ich respektiere die ja auch, ich wollte an dem Tag einfach nur meine Air Jordans anziehen. Mm. Und so, es ist immer dieses so ein Baby, Kleinkind, ja. was nicht die Wahrheit sagt, aber offensichtlich die Diskussion schon lange verloren hat, ja. auf verlorenen Posten kämpft.
Werbung.
Stefan, du erinnerst dich doch, ich habe Anfang des Jahres erzählt, wie unzufrieden ich mit meinem kleinen Finger bin. Der ist so schwach, der kann sich kaum bewegen und deswegen bin ich natürlich direkt am 1. Januar ins Fitnessstudio marschiert.
Ja, na klar.
Dachte, bisschen pumpen, bisschen den Finger entwickeln, so ein bisschen an die Gewichte, an die Maschinen, kein Problem. Das habe ich dann, sag ich mal, 1,5 Mal gemacht und
natürlich.
Jetzt habe ich letztens gesehen, das Abo läuft noch und wird mir jeden Monat abgebucht und kann man das irgendwie wieder zurückkriegen oder so? Oder wie läuft das?
Ich habe den perfekten Vorschlag für dich, denn ich bin selber riesengroßer Fan und es hat wirklich, und ich übertreibe nicht, mein Leben verändert. Finanzguru.
Finanzguru?
Ich darf dir Finanzguru vorstellen, denn damit hast du all deine Finanzen im Blick, alle deine Konten kannst du in diese App hochladen. Du verbindest dich da zum Beispiel mit all deinen Bankkonten und PayPal. Es ist absolut perfekt, denn wir alle kennen das. Wir haben zig Abos inzwischen überall. Spotify, YouTube, was auch immer. Und bei mir war es dann auch ganz häufig so, dass ich manche Kosten schlicht nicht mehr im Blick hatte oder überhaupt wusste, dass ich da irgendwo Abos habe. Mit Finanzguru passiert dir das nicht.
Ja gut, aber mein Problem ist jetzt, ich habe so viel Geld für Fitnessstudios ausgegeben, ich werde mir Finanzguru nicht leisten können.
Aber das ist auch gar kein Problem, denn Finanzguru ist komplett und dauerhaft kostenlos. Diese ganzen Features, von denen ich gerade erzählt habe, die sind einfach in der App schon drin. Aber es gibt auch noch Finanzguru Plus. Und das ist ganz fantastisch, habe ich auch selber, denn da könnt ihr euer Geldmanagement auf ein ganz neues Level heben. Da stehen dir ganz großartige Features zur Verfügung, zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Du hast die Kontrolle über dein ganzes verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang, denn das Ganze checkt, wann du Gehalt bekommst und ob du über deine Verhältnisse hinauslebst. Du kriegst intelligente Budgetvorschläge, die dir ganz genau sagen, wofür du gerade einfach zu viel Geld ausgibst oder was du vielleicht noch brauchen könntest. Denn Versicherungen etc. sind da auch mit drin. Das Ganze würde normalerweise 2,99 € pro Monat kosten, aber mit dem Code UFO2024 erhaltet ihr 3 Monate lang kostenlos Finanzguru Plus. Normalerweise sind es 7 Tage, wo man das kostenlos testen kann. Mit dem Code UFO2024 3 Monate lang.
Dafür ladet ihr euch einfach die App runter, verknüpft eure Konten und geht dann im Reiter Mehr auf Gutscheincode einlösen und dort könnt ihr dann den Code UFO2024 einlösen. Das Ganze gilt nur für Neukunden.
Also, benutzt Finanzguru und Finanzguru Plus für eine detaillierte Übersicht über all eure Verträge und Konten und habt eure Finanzen komplett im Blick. Ich kann es nur empfehlen, benutzt es selber und finde es absolut fantastisch. Also viel Spaß mit dem Podcast UFO und einem glücklichen Finanzwelt. Dank Finanzguru.
Werbung.
Wir waren auch letzte Woche auf verlorenem Posten. Wir haben nämlich richtig Ärger bekommen von der Community, kann man, glaube ich, so sagen. Denn wir haben gesagt, oh, wie toll es ist, erwachsen zu sein. Wir können ja machen, was wir wollen. haben wir eine Meldung im Reddit bekommen, wo jemand geschrieben hat, nee, ich bin ein Kind, ich kann nicht machen,
was. Ah, okay.
Also, es hören anscheinend auch Kinder zu, was uns natürlich sehr freut, aber dann müssen wir natürlich vieles zurücknehmen, was wir letzte Woche gesagt haben, weil wir so mit stolz geschwellter Brust rumgelaufen sind und gesagt haben, wir können machen, was wir wollen, wir können Torten essen, so viel wir wollen. Und dieses eine Kind sitzt zu Hause und sagt, ja, aber ich nicht, meine aber Mutter erlaubt mir das nicht.
Hat es spezifiziert, das Kind, wie alt es ist?
Nein. Nein.
Weil nein, ich habe noch nie ein Kind gesehen, was von sich aus gesagt hat, ich bin ein Kind. Das ist wie eine Taube, ja, die sagt, ich bin eine Taube. Ja. Mhm.
Ne? Du hast nicht viel mit Kindern zu tun.
Naja,
du hast erschreckend wenig mit Kindern zu tun. Warum hast du eigentlich so wenig mit Kindern zu tun?
Warum hast du so viel mit Kindern zu tun? Das ist die wichtigere Frage.
Das ist die Nachricht.
Die Nachricht ist, ich bin nicht erwachsen, es gibt auch Kinder, die hören, habt ihr in Honig gesagt, Smiley.
Also eine Menge wütende Emojis auf jeden Fall.
Aber interessant.
Ja, liebe Grüße auf jeden Fall an der Stelle. Wir versuchen ab jetzt das Programm kindgerechter zu machen. Also wir lieben Buntstifte und diese Slinkies, also diese weichen Federn.
Ja.
Und diesen diese Holzfigur, wo man unten an der Schnur zieht und dann streckt er so die Beine aus. Das ist auch cool.
80er-Jahre-Referenzen von Spielzeug. Aber was ich mich gerade frage, ich habe wirklich noch kein Kind jemals hören sagen, ich bin ein Kind. Es gibt, weil Kinder wollen doch immer erwachsen sein und sagen doch immer und freuen sich immer, wenn man sagt, du bist ein großer Mann, ne?
Ja, es sei denn, es geht um Verantwortung. Es sei denn, es geht darum, wer hat jetzt den Teller runtergeschmissen? Ja, ich bin ja noch ein Kind. Meine Hände sind so klein.
Ich bin so schwach.
Ich habe ja Zivildienst mit Kindern gemacht und da hörst du das den ganzen Tag. Ich bin ja noch ein Kind, das kann ich nicht. Die stellen sich immer noch dümmer, als sie eigentlich sind und sagen, ich bin ja nur ein Kind.
So. Und jetzt nochmal, wir räumen die letzten Folgen auf.
Holt den Besen raus, wir räumen auf.
Und zwar, ja, es gab Stefans Evolutionsecke mal wieder. Und da haben wir einen ganz tollen
Beitrag. Du fragst das, warum sind nur wir so klug?
Warum werden nicht alle Spezies immer intelligenter?
So dumm.
Weil Intelligenz gleich angepasst sein. So.
Und Stefan passt sich an. Das macht ihn zu einem hochentwickelten Organismus, denn Stefan kann sich anpassen an seine Umgebung und dazu gehört eben auch Kritik aus dem Forum, aus dem Reddit.
Ich finde es ganz toll, da kam eine Nachricht von BK-2CB, ich weiß nicht, ob man solche Namen dann vorlesen sollte, da habe ich keine Erfahrung, Florian guckt mich lachend an, anscheinend nicht. Also, mein Standpunkt zu Stefans Fragethema, warum nicht einfach alle Spezies immer mehr intelligenter werden, habe ich so gesprochen, werden und eine allgemeine Intelligenz entwickeln, so wie es beim Spezies Mensch ist. Das hier wird angesprochen, ja, das haben wir alle schon. Angekündigt. Er fragt zum Beispiel, warum Kolibris zu ihrem langen Schnabel nicht einfach auch noch intelligenter werden. Das wäre evolutionär vorteilhaft. Warum passiert das also nicht? Und jetzt hat er schon vorweggenommen, oder sie, mehr Intelligenz ist nicht immer gleich gut. Erstens, mehr Gehirn, beziehungsweise mehr intelligent, kostet mehr Energie und es ist am vorteilhaftesten, nicht mehr Energie zu verbrauchen als nötig. Das ist eigentlich das wichtigste Prinzip der Evolution. Es setzen sich nicht die Individuen einer Spezies durch, die stärker, die schlauer oder die schneller sind als ihre Artgenossen. Es setzen sich die durch, pflanzen sich am meisten fort, die am besten angepasst sind. Ich glaube, Stefan weiß es auch. Ja, genau. Ja, das war ja auch mein Punkt. Ich dachte halt, dass angepasst sein und Intelligenz ja auch einhergehen.
Aber man kann doch nicht sagen, nur weil es ein kleineres Gehirn hat, ist es nicht so schlau, oder? Das kannst du doch nicht machen.
Zweitens, aufgrund der Evolution entwickeln sich Spezies immer entsprechend ihrer Umwelt, ihres Lebensraums. Sie passen sich also an ihre ökologische Nische an. In wie vielen Nischen braucht man gar keine so hohe Intelligenz? Wie die Menschen, das kann ich mir auch vorstellen.
Das klingt so ein bisschen Humansplaining. Ihr müsst gar nicht so intelligent sein. Ihr braucht das ja gar nicht. Warum wollt ihr denn zum Mond fliegen? Warum wollt ihr denn ein Dach über den Kopf? Warum wollt ihr eine Heizdecke, ihr dummen Enten?
Mir gefällt Humansplaining sehr gut. Eine anthropozentristische Lebensweise.
Ja. Ihr müsst doch gar nicht. Seid doch froh, dass ihr nicht so ein schweres Gehirn habt. Sie schreibt ja dann auch, das Gehirn bei Kolibris dürfte nicht ein Gramm schwerer sein, sonst könnten nicht mehr fliegen. Okay, erklär mir den Wal. Ein Wal ist riesig. Ein Wal kann locker noch eine Tonne Gehirn obendrauf ballern.
Das stimmt.
Vor allem ein Walgehirn ist doch größer als menschliches Gehirn, oder? Also, Größe des Gehirns-Argument ist doch Quatsch.
Von Stegosaurus, das Gehirn ist so groß wie eine Walnuss.
Die sind so dumm, ey.
Und dann habe ich den Brachiosaurus gesehen im Naturhistorischen Museum in Berlin. Und der ist 18 Meter hoch und hat auch ein Gehirn, was so groß ist wie so ein Apfel. Also, ich weiß nicht.
So, guck mal.
Punkt 3 ist wirklich.
Ein Walgehirn wiegt 8 Kilo.
Ja.
Das ist ja wohl mehr als menschliches Gehirn. Und trotzdem sind Wale dumm wie Brot und können nichts. Die können nicht mal das leichteste Sudoku lösen. Nicht mal dieses wirklich Einsteiger-Sudoku, wo am Anfang noch die Regeln erklärt werden, wo du irgendwie noch pro Reihe vielleicht 2 Zahlen reinschreiben musst. Nicht mal das kriegen die hin. Die kriegen es nicht hin. Die sagen, fuck, Mann, ich krieg's nicht hin, ich schaff's nicht.
Was sagen die, ich krieg's nicht hin, fuck, ich
ja,
krieg's
nicht Mann. Hin. Ja, Mann. Oh, Mann, ey, die 7. Ja, gerade die 7, ey, das kann ich nicht.
Hast du den Schläger gerade hingeworfen? Hast du gerade den Schläger
hingeworfen? Nein, der ist mir aus der Flosse gerutscht.
Ist das so, als hättest du den Schläger hingeworfen?
Ich hab doch nur diese riesigen Flossen. Also das ist Quatsch, abgelehnt. Abgelehnt.
Punkt 3 ist
ich lehn's ab.
Okay, Punkt 4, allgemeine Intelligenz und
abgelehnt.
Der Mensch sind gar nicht so, jetzt auf zu schreien. Sind nicht so toll. Weil teilweise, wie es teilweise getan wird, Stefan selbst hat den Podcast auf ja auch schon mal die bei Menschen hat die Evolution aufgehört These vertreten. Das stimmt natürlich nicht. Da die Evolution laut Theorie ein Prozess ist, der sich aus den Naturgesetzen ergeben, die dem Universum inhärent sind und niemals aufhören können
dem
oder
Universum
werden.
Universum inhärent?
Das sollte man viel häufiger sagen.
Ja,
inhärent weil ist es auch ist so Wort. Inhaltsleer, dem Universum inhärent. Es gibt nichts Inhaltsleeres als dem, das ist dem Universum inhärent.
Was ist dem Universum nicht inhärent?
Ja, genau, das ist wichtig.
Was ist dem Universum exhärent? Das ist mal meine Frage.
Das Ding ist halt, dass Evolution langsam geht und besonders bei Spezies mit verhältnismäßig langsamen Fortpflanzungszyklus wie dem Mensch merkbare Veränderungen ewig dauern.
Ja, bei dir vielleicht.
Weil du dich so häufig fortpflanzt. Mhm.
Ich schweige und genieße.
Man muss ja schon sagen, ich bin ja schon groß. Größer als Menschen zum Beispiel. Wenn ich diese kleinen Ritterrüstungen sehe,
wo ich mir denke,
dann ist er irgendwie so ein krasser Krieger aus dem 15. Jahrhundert und dann sieht man so die Rüstung und ist ein ganz kleiner Mann gewesen. Ja. Ich denke mir, ja, zieh die Rüstung an, ja, besorg dir dein langes Schwert und dann lauf auf mich zu. Ich baller dich weg. Ich kann dich mit meinen langen Beinchen so weghalten. Ich kann mein Bein hochhalten.
Ja, so halt so einfach die Hand an die Stirn. Ja. Und der kommt nicht ran mit seiner Muskete, mit seiner Arkebuse.
Nee, mit seiner Arkebuse.
Vor allem, Stefan Tietze ist ja das beste Beispiel für Evolution, denn du bist immun gegen AIDS. Und das lässt du einen auch nicht vergessen. Immer wenn man mit dir unterwegs ist, jede Spritze auf dem Boden, leckst du ab und überall an jedem jeder Klobrille leckst du ab, weil der sagt, ich bin immun gegen AIDS.
Wenn man
kann es nicht kriegen und ihr vielleicht, aber unwahrscheinlich zum Glück, es ist nicht mehr so
verbreitet. Und es ist auch nicht mehr schlimm und es ist auch einfach heilbar.
Aber ich krieg's nicht, niemals.
Nee, heilbar ist nicht, ich glaube, es ist gut behandelbar. Aber wenn man mit mir unterwegs ist abends und man geht mit mir mal los und so, und dann bin ich kurz mal weg an der Bar und so, und dann hört man, wenn man leise ist, hört man im Hintergrund dann so, AIDS-Immun. Das ist, muss
soll
man schon
ich mir
sagen.
Wirklich aus der gleichen Flasche trinken? Ja, also ich bin ja AIDS-Immun, also mir macht's nichts aus. Mein Gott. Ja, aber irgendwann, wenn du, wie gesagt, ich versuche ja immer noch dich zu motivieren, dich fortzupflanzen. Muss ja auch jetzt nicht, sag ich mal, im klassischen Sinne sein. Also bei dir ist ja auch eine Spende möglich oder irgendwas.
Reagenzglas.
Weil wir können, allein durch dich können wir die Menschheit verbessern. Es ist ja ein klarer Vorteil, immun gegen AIDS zu sein.
Es ist eine Abwägungsfrage.
Ich meine, du hast es nicht nur Vorteile, das
ist
aber.
Eben, es ist eine Abwägungsfrage.
Halt
Trichterbrust versus
so,
AIDS.
Du musst halt jemand anderen finden, der dich da gut ergänzt. Und dann kannst du das machen.
Ach ja, es gibt das Gegenteil einer Trichterbrust, die Keilbrust, die geht nach vorne.
Ja.
Und wenn man Glück hat, kommt dann.
Aber das wäre so gut, wenn du jemanden findest, mit Keilbrust findet, und dann könnt ihr euch perfekt umarmen. Wie so zwei Puzzlestücke.
Yin und Yang.
So richtig perfekt. Toll. Das ist genau wie diese eine Doku, die ich gesehen habe von diesem Arzt, der so Pärchen geholfen hat, die Kinder kriegen wollten. Und der dann einfach, normalerweise gibt es ja so eine Spermaspendenbasis, Samenspendenbasis, wo dann die Leute sich das auch aussuchen können oder so. Und der hat gesagt: Nee, mach mal meins, lieber. Nee, mach mal immer meins, also immer meinen Samen. Also meinen eigenen. Und er hat einfach immer.
Nein,
und der hatte einfach hunderte, tausende Nachfahren, weil der einfach immer seinen eigenen Samen verwendet hat. Selbst bei Leuten, also ein Pärchen.
Das gibt's nicht.
Die ihr eigenes, also Mann und Frau, und der hat seinen eigenen Samen mitgebracht, der nur eingepflanzt werden sollte, hat er gesagt: Nee, komm, schmeiß das weg.
Hat er das denn dann öffentlich gemacht oder hat er das im Geheimen ausgetauscht?
Nee, geheim natürlich.
Okay.
Wenn ein Pärchen zum Arzt geht und sagt, wir wollen ein Kind kriegen, und der schmeißt es weg und sagt, nee, komm, nee, mach mal lieber meins. So, und irgendwann kam das raus, weil dann auch so Erbkrankheiten Thema war und dann halt irgendwann die halbe Stadt einfach aus Kindern von ihm bestanden.
Das gibt's
wo dann
ja
auch
nicht.
Irgendwann Inzest einfach ein Thema ist, weil die ja nicht wissen, dass sie verwandt sind. Aber einfach, ich mag diesen größten wahnsinnigen Ansatz des, nee, ich werde einfach mal tausende Nachfahren haben. Meine Gene. Nee, schon ich.
Das ist ja Wahnsinn. Nee,
nicht der Typ. Nee, ich.
Ich. Mehr von mir.
Von mir. Also ich, dass es halt mehr von mir gibt.
Wieso nicht mehr von mir?
Und das ist ja, glaube ich, schon, Gott. Also wenn wir jetzt über Evolution reden, das ist ja auch eine evolutionäre Strategie. Vielleicht ist dieser Arzt ja auch Next Level, der einfach sagt, das ist ja die bestmögliche, also nach Genghis Khan ist ja das die bestmögliche Fortpflanzungsstrategie der Welt. Werde Arzt für Fortpflanzungsmedizin. Und baller einfach überall deine eigenen Samen rein.
Ich kenne das
nicht. Also das ist evolutionär gesehen, wo wir es gerade mal ganz, also moralisch natürlich grau, sagen wir mal.
Grauzone.
Aber
klassische Grauzone.
Ich meine, ist auch schwer, da eine Straftat zu finden. Was genau ist das jetzt? Weiß ich nicht.
Ich glaube, es ist eine ganz klare
Betrug? Keine Ahnung. Er hat ja keinen finanziellen Vorteil davon.
Ja, der Kaufvertrag ist ja abgeschlossen worden.
Das stimmt. Aber es ist ja eine evolutionäre Fortpflanzungsstrategie, die extrem erfolgreich
schlimm.
War.
Wie schlimm.
Ja, wie schlimm.
Was ich mich durch, ja, also weil, stell mal vor, dann als Vater freust du dich dann, dass ein Kind bekommen jetzt endlich. Das ist ja auch immer so wahnsinnige Wunschkinder, wenn halt man dann schon da ist, dass man dann irgendwann, ja, so In-vitro-Fertilisation oder sowas oder so Reagenzglaskinder, das macht man ja nicht als erstes, sondern da ist ja schon davor wahrscheinlich ein Kind
Ich glaube, das wurde dann schon der Frau eingepflanzt.
Ja, genau.
Oder sowas, ne? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Der Frau eingepflanzt.
Ganz unterschiedliche.
Und dann sieht es immer mehr aus wie der Arzt.
Ja. Und dann, so ein kleines Stethoskop um ja, Hals. Und die so fragen, hä? Wir haben gar keine Ärzte in unserer
Familie. Nee, unterschreib doch nochmal hier. Unterschreib doch mal hier mit dem Namen, Martin. Und einfach einen Strich.
Ja. Moment mal.
Und dann der Vater bricht in Tränen aus. Aber liebst du dann als Vater noch dein
Mutter,
Kind?
Ja, Mutter, ich habe mir meinen Thermoporax gebrochen.
Oh fuck, Gott.
Moment mal.
Und dann zum Arzt gehen und sagen, ich glaube, sie haben uns betrogen.
Und das Kind so, ja, ich habe hier so Dermazyten im Hals irgendwo. Also hier hinten habe ich so einen ganz dermatologischen Konfekt eigentlich dahin.
Ich habe eine Frage an dich. Ich habe eine, die ist ein bisschen
zotisch?
Ja.
Schlüpfrig?
Nein, nicht schlüpfrig, aber die ist. Also,
I like it.
Edgy. Ist eine edgy Frage.
Gib's mir. Oh ja.
Wie viel Prozent? Also, ab und zu legen sich Katzen auf Babys, weil die Babys sind warm und Katzen wollen es warm haben und dann bringen die Katzen so Babys.
Achso, aber auf Menschenbabys, nicht
Menschenbabys.
Auf Katzenbabys. Achso, ja.
Katzen legen sich auf Menschenbabys und töten Kinder. So. Wie viel Prozent der Besitzer behalten danach die Katze?
Guter Punkt, ja, guter Punkt.
Weil
oder wie viel Prozent der Besitzer holen sich eine Katze, nachdem sie ein Kind bekommen haben, weil sie denken, ja, das nervt schon ein bisschen. Also ich will nichts. Um Gottes Willen, der Herr spricht.
Der Herr.
Oh nein, welcher Kreis der Hölle wird es sein? Ich hoffe, man hört es. Die Glocken sind in dem Moment angegangen, in dem ich in den Raum gestellt habe, dass Leute versuchen, ihre Kinder umzubringen.
Ja, okay. Nein, wir sind gegen Abtreibung. Ja. Jesus, sorry, Lord.
Ist ja gut, mein Herr.
Nee, sag mal ehrlich, weil, ich meine, man hat eine Katze, die man liebt.
Ja.
Man hat ein Kind, was man liebt.
Ja.
Katze tötet Kind. Und dann willst du beides, was du vorher geliebt hast, verlieren.
Gut, aber nee, ich komm drauf an, zeigt die Katze Reue?
Die Katze
oder
ist,
nicht?
Nee, es ist eine Katzenkatze. Es ist eine Katze, die jetzt wenig menschliche Emotionen zeigen kann.
Also gar kein Schuldbewusstsein,
aber die
gar
Katze,
nichts.
Wahrscheinlich schon, aber was heißt, wie zeigt denn eine Katze Schuldbewusstsein? Der Herr straft mich. Der Herr schickt mir einen furchtbaren Husten.
Ja, ist eine gute Frage.
Weil ich will,
ist eine gute Frage.
Wer behält
hat
zumindest
man nicht,
die Katze? Weil die macht dir dann nicht das Kind böswillig umgebracht, sondern sich draufgelegt, wollte schmusen und es ist schön warm. Die wollte das Baby nicht umbringen. Wie viele Eltern behalten dann zumindest noch die Katze? Weil sonst verlierst du ja beides. Du verlierst ja.
Oh Gott, was für ein schreckliches Gespräch. Du hast da dein Kind verloren und sitzt am Tisch und sagst: Jetzt müssen wir schon die Katze tottreten, eigentlich, oder? Also.
Ja, okay. Frage. Wie viel Prozent
kannst du da nicht
lässt
neues
sie einschläfern?
Kind bekommen? Stell dir vor, du kriegst ein neues Kind und die gleiche Katze. Oh Mann, spätestens da sagst du, weißt du was?
Nee, aber dann musst du die Katze wieder behalten. Nein. Dann gab es ja schon den Präzedenzfall. Dann musst du die Katze wieder behalten.
Das stimmt.
Ich frage mich
ja,
nur.
Ja, du kannst dann nicht das zweite Verbrechen anders behandeln als das erste. Das stimmt schon. Nulla pöne sine legge, sage ich da immer.
Das sagen wir alle. Ich würde behaupten, man gibt die Katze eher ab, als dass man sie behält. Und ich würde behaupten.
Aber stell dir vor, du gibst es dann an so ein Pärchen. Ja, wir suchen eine Katze. weißt du, oh toll, wir, eine Katze und wir wollten jetzt auch keine ganz kleine Katze.
Und dann ruft man nach einem Jahr an, wie es gelaufen ist und sie sagt, ja, das hat unser Kind immer. Und man sagt so,
was? Was? Das, oh nein.
Die Mara, oder wie, hat, wie ist das passiert? Wie hat sie sich draufgelegt? Wie ist das passiert?
Ja, Moment mal. Ja, nee. Draufgelegt.
Ach so, ja, weil das machen Katzen ja. Aber es ist so, ich frag wirklich, glaubst du, die meisten lassen sie einschläfern? Kann man zum Tierarzt gehen und sagen, meine Katze hat mein Kind umgebracht? Ich will sie tot.
Wisst ihr was, meine Katze ist ein Arschloch.
Ich will sie tot
Geben
sehen.
Sie da einfach hier das Taubermittel.
Nee, das macht man ja auch nicht. Jesus, der Herr ist echt erbost über unser Thema.
Wir nehmen übrigens um 36 Uhr auf, von daher ist das jetzt natürlich ein bisschen nervig gerade. Aber ja, es ist schon eine gute Frage, ne? Also kann man strafrechtlich gegen eine Katze vorgehen und
Nein.
die Todesstrafe fordern und sagen, Tierarzt, ist echt keine schlechte Frage. Kann man einfach so zum Tierarzt gehen und sagen, bring meine Katze um?
Killer.
Weil,
do it.
Macht er das oder denkt er sich, ja gut, wenn ich es nicht mache, dann werfen die den jetzt
in rein.
Rein oder fahren mit einem Rasenmäher drüber oder was?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Oh Gott.
Ich weiß es nicht, ob man das gar. Also, Hunde werden ja eingeschläfert, wenn die ein Kind getötet haben. Ist das so ein Ding, so, nee, Menschen sind schon noch wichtiger und dann werden die auf dem Dorfplatz erhängt,
yeah.
um der Welt zu zeigen, nee, Kinder sind noch wichtiger. Ich weiß es nicht, ich kenn mich da nicht aus mit den Gesetzen. Ich frage mich nur, prozentual. Vielleicht machen wir das als neue Rubrik. Edgy Fragen am Ende.
Prozentual.
Wie viele bringen die Katze? Lassen sie umbringen?
Ja.
Wie viel, also lassen sie einschläfern?
Ja. Mary
wie viel,
fuck kill.
Wie viel Prozent geben sie einfach nur ab und wie viel Prozent behalten sie? Und das finde ich am spannendsten. Wie viel Prozent behalten ihre kindstötende Katze?
Die behalten schon viel, oder?
Und dann schmusen die mit der dann am Tag. Ab wann? Nach zwei Wochen, nach drei? Ab wann?
Ja, muss schon eine Woche Pause machen.
Wann kriegt die wieder so ein Leckerli, so ein Treat?
Ja. Wann wird die wieder gekraut?
Nimmt man der den Kratzbaum weg?
Schafe! Es ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht.
Weil Familien lieben ja auch ihre Katzen.
Ja. Und das ist ja dann alles, was du noch hast, ne? Im Zweifelsfall. Also wenn du die auch noch tot trittst, dann fängst du ja wieder komplett bei Null an.
Dann bist du bei Null.
Gleich aufhören.
Dann verlierst du 100%.
Ja.
Wenn das Kind nur weg ist, gut. Wenn man das ist 1, 2, 3, 4, 5,
80, ja gut, 70. Ja, ist schwierig. Ist wirklich schwierig.
Ich finde das eine spannende Frage. Vielleicht haben wir da eine Antwort. Vielleicht gibt es ja die Antwort im Internet auch zu finden. Hat jemand von euch schon mal ähnliche
Erfahrungen? Mörderkatze.
Ja, Mörderkatze.
Furchtbar.
Naja, sorry, dass wir euch jetzt mit diesem merkwürdigen Thema in die Woche entlassen. Aber vielleicht können wir uns alle diese Frage mal stellen, was wir machen würden. Ich würde sie abgeben.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganz.
Ich finde, das passiert auch nicht so häufig.
Also, aber.
Es passiert auch nicht so häufig, glaube ich.
Es ist auch eine Fortpflanzungsstrategie. Es ist einfach. Die Katzen sind ja auch eifersüchtig. So, wenn dann ein anderes Baby ist und es kriegt alle Aufmerksamkeit. Ich glaube, die wissen das schon, was sie machen. Die wissen schon, was sie machen.
Oh Gott, ey.
Tiere, ich schwank wirklich Woche für Woche und das ist bei mir immer ewiges Hin und Her. Ich schwank immer hin und her zwischen Tiere sind viel schlauer, als ich dachte und Tiere sind strohdumm, können nichts. Und es gibt jetzt diese Doku über die Geheimfähigkeiten unserer Haustiere und so. Und da geht es darum, was Tiere für besondere.
So geheim können sie da nicht sein.
Bis jetzt waren sie geheim. Ja. Netflix lupft den Vorhang. Und dann gibt es Tiere, die verschiedene Fähigkeiten haben. Unter anderem Ratten, die Auto fahren. So, die haben kleine Autos.
Und wo fahren die hin?
Die haben kleine Rattenautos. Und da setzen die sich rein. Und dann haben die so einen Knopf zum Lenken.
Haben die Helme
zum
Fahren.
Nein, auch nicht angeschnallt. Die einfach keine Versicherung, keinen Führerschein, nichts.
Blinken die, wenn die Spur
nicht
wechseln wollen?
Nicht mal einen Sehtest.
Blinken die für die hinteren Ratten, wenn sie die Spur wechseln wollen? Nee. Oder fahren die egoistisch scheiße?
Gar nichts. Auf der falschen Spurseite. Und die können trainiert werden, dass sie halt zu so einem Leckerli hinfahren. So, und das ist einfach das Beste, was es gibt.
Wenn schreiten die sich, wenn die sich auf dem Beifahrersitz sitzen, Ratte und sagt, nee, du hättest hier abgemusst. Ja. Zum Leckerli hättest du hier abgemusst.
Ja.
Ja.
Ja, die Ausfahrt, Entschuldigung, ich habe es zu spät gesehen. Also, falls ihr eine schlechte Woche habt, schaut euch zumindest das an. Wenn das nicht hilft, dann kann ich euch nicht helfen. Schaut euch zumindest die autofahrenden Ratten an. Es ist ein Traum.
Okay.
Weil erst lernen die nur geradeaus zu fahren. Und dann denkt man sich, naja gut, die checken halt, wenn ich auf den Knopf drücke, dauert es ein bisschen und dann kriege ich ein Leckerli. Das checken die schon, aber die verstehen nicht, dass sie fahren. Und dann fangen die an zu lenken. Und du denkst dir, Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Das ist einfach das Beste, was ich je gesehen habe. Vielleicht ist das sogar klüger als selbstfahrende Autos. Es gibt ja große moralische Debatten über selbststeuernde Autos. Wer ist verantwortlich, wenn jemand überfahren wird und so weiter und so weiter. Vielleicht sollte man einfach sagen, nee, lass uns lieber schlaue Ratten die Autos fahren. Wir sitzen hinten drin. Und damit man zumindest dann irgendwie so eine Ratte in den Mülleimer werfen kann, wenn die was angestellt hat. Damit du einen Schuldigen hast.
Das ist mal ganz blöd gefragt.
Fühlt sich besser an.
Wer ist die bessere Spezies? Die Spezies, die über Jahrtausende irgendwann zu Autos kommt und die entwickelt? Oder die Spezies, die sich von einer anderen Spezies Autos bauen lässt?
Das stimmt.
Und Fahren beibringen lässt.
Das stimmt.
Umsonst.
Ja.
Nicht mal. Sie kriegen was dafür.
Ja.
Hier, die kriegst du ein Leckerli dafür, dass wir dir ein Auto gebaut haben, was du jetzt fahren darfst. Wir bringen es dir bei.
Ja. Vor allem, die Belohnung für die Ratten sind Fruit Loops. Haben die auch nicht selber entwickelt. Die haben einfach eine andere Spezies für sich über Jahrhunderte die perfekte Cornflakes-Art entwickelt.
Das ist lustig, wenn man dann diesen Test aufbaut, so eine große Straße mit kleinen Autos, und dann nehmen sie einfach Florentin in seinem Auto, für den das Ziel Fruit Loops auch ausreicht, ja, um sich in ein Auto zu setzen.
Er hat sich in das Institut geschlichen. Er kam durch die Tür, wir wissen bis heute nicht wie, so Nagelspuren an der Türklinke. Und er fährt auch Auto.
Er hört dabei WDR2.
Und
Deutschlandfunk.
Meistens schaffen es aber die Ratten vor ihm, am Fruit Loop zu sein. Er hat noch Schwierigkeiten mit der Lenkung ein bisschen. Aber er wird besser.
Aber Florentin liebt Fruit Loops so sehr, dass er auch bei diesem Versuch dabei sein
wird. Da sind es die amerikanischen oder die deutschen Fruit Loops?
Diese Schärfe.
Ja, die deutschen Fruit Loops, wo der ganze Zucker rausgenommen ist.
Nee, schon die Amis.
Dann nennen die nicht Fruit Loops.
Sondern?
Da ist im Loch mehr Geschmack als in den Fruit Loops, sage ich euch. So, Leute, wir sind raus.
Habt
noch eine schöne Woche. Wir hören uns.
Und schreibt uns mal eure Tipps. Wie viele Familien, deren Katzen Kinder haben, behalten die Katzen?
Oder denkt einfach nie wieder darüber
oder
nach.
Oder denkt darüber
und
nicht
wir
mehr.
Sehen uns nächste Woche schön in Hannover, falls ihr Lust habt.
So machen wir es nämlich.
Macht's gut.
Macht's gut.
Ciao,
lieben. Ciao.
Tschüss, macht's gut. Wir heben ab.
Küsschen.
Rein.
Tschüss. It's a worst bird protection.
Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.